Aufwärts.
Bereit?
Zuerst eine schlechte Nachricht. Wir haben in der Zwischenzeit selbst nochmal nachgemessen. Ganz so einfach geht's eben doch nicht mit der Schnur.
Sie müssen nochmal ran. Diesmal aber bitte am gegenüberliegenden Fallrohr befestigen.
Ja, dem Ostrohr, das mit Normalschraube in der oberen Befestigungsmuffe. Siehst du es jetzt? Der sogenannte Markierungsletsch hängt noch etwas in der Luft. Machen Sie drum einfach einen zweiten Knoten in die Schnur, auf der Höhe, wo sie den gepflasterten Boden diesmal erreicht. Das korrekte Maß für 7 Schuh und 45 Linien liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Knoten. Doch, doch, mit so viel Präzision werden wir leben können.
Auf geht's.
Stopp, Moment. Der Kaugummi, der sollte immer noch zwischen den Zähnen sein, ready for use. Dafür dürfen Sie die Messschnur noch etwas weglegen. Ich kläre Sie noch kurz darüber auf, was wir beim Wiederaufstieg vorhaben. Geplant sind 4 kleine Messungen bei genau definierten Stationen, kleine spiritistische Deduktionen. Sie kennen das aus einschlägigen Filmproduktionen, wie beispielsweise das Kabinett des Dr. Caligari oder Ghostbusters. Ziel der Experimente ist es, am Schluss sagen zu können, welche Gestalt hier neu ihr Unwesen treibt, um diese im Idealfall sogar in flagranti zu überführen. Im Listing haben wir eine Shortlist aufgestellt mit den möglichen Kandidaten. Möglicherweise sind Ihnen aber nicht alle Persönlichkeiten geläufig. Lokalprominenz. Alle, aber eindeutig verdient nominiert. Auch wenn die Globalisierung im touristisch vermarktbaren Spuksegment noch nicht vollumfänglich durchgeschlagen hat, wir arbeiten daran.
Und lassen Sie losstapfen. Werden Sie mal hochgehen, aber nur bis zum Ende Holzladenwand auf der rechten Seite. Treffpunkt ist unter dem 7. Joch von hier aus.
Es ist eines der Joche mit Lampen.
Während Sie mal jetzt hochgehen, kramen Sie ein einzelnes Streichholz und die Taschenlampe hervor.
Und ich erzähle Ihnen nebenbei vom berühmtesten Treppensteiger hier, dessen zweifelhafter Ruf sich zweifellos auch über ganz Deutschland ausgebreitet hat, dem Herrn Neuhaus. Herr Neuhaus, Jakob Neuhaus, wäre in Bezug auf seine wirklich ziemlich, wie soll ich sagen, unzimperliche Biografie ebenfalls ein valabler Gespensterkandidat gewesen, fällt aber aus reglementarischen Gründen durch. Geocaching soll bekanntlich ein Familienspiel sein, und so wie sich der Herr Neuhaus an eine minderjährige Patriziertochter herangemacht hat und parallel dazu noch die einschlägigen Badehäuser frequentiert hat, damit disqualifiziert er sich gerade mal selbst. Was? Sie möchten sich selbst ein Bild machen über den Wüstling und sein Tun, wissen aber noch nicht, wo finden bei Google? Warten Sie, bis Sie den Cache durchhaben. Dann versuchen Sie es vielleicht mit der italienischen Schreibweise von Neuhaus. Jakob heißt auf Italienisch übrigens Giacomo.
Sind wir angekommen?
Sehen Sie den Messing- oder Bronzezapfen auf etwa 3-4 Fuß Höhe über Boden am Ende der Ladenwand an dem Mauervorsprung links? Grenzpunkt steht drauf. Der Zapfen steht im Zentrum unseres ersten Versuches. Aus ihm machen wir einen Gnomon, einen Zeiger, und dieser Zeiger wird uns den Namen des zu eruierenden Geistes buchstabieren. Gefragt ist an dieser Stelle das Streichholz, richtig ein einziges, und der wohlvorbereitete Kaugummi. Sie kleben nämlich jetzt das Streichholz auf das Loch in der Mitte des Grenzpunktzapfens, jawohl, so dass es gerade nach vorn wegsteht. Ja, der Vergleich ist so schlecht nicht. Etwa so wie dem Herrn Giacomo Casanova sein Zünselstäbchen in freudiger Erwartung der Minderjährigen. Lassen wir das, so genau kommt's dann auch wieder nicht drauf an. Aber schlapp machen sollte die Konstruktion schon nicht.
Steht alles, wie es sollte? Jetzt kommt Teil 2 des Experiments.
Dazu brauchen Sie die Taschenlampe. Es geht darum, sie am genau richtigen Ort hinzulegen und sie in Bezug zum Gnomon korrekt auszurichten.
Dazu müssen Sie jetzt noch ein paar Stufen weiter emporsteigen, bis wiederum auf der rechten Seite ein Wasserrohr erscheint. Diesmal ist es ein gusseisernes Abflussrohr. Das sind 1, 2, 3, 4, 13, 14 oder 15 Tritte oberhalb des Messpunktgnomons.
Es ist dasjenige Rohr, welches unten in einen Betonschacht mündet. Unmittelbar daneben ist ebenfalls ein Joch eines mit Lampe. Ja, Sie sind am richtigen Ort.
Aber wechseln Sie jetzt auf die andere Treppenseite hinüber. Kommen Sie einen Tritt nach unten zu der Holzstufe, wo die Diagonalverstrebung des Jochs in die Treppenstufe führt. Noch einen Tritt weiter unten.
Wir sind im Fall immer noch nahe an der linken Westwand.
Leuchten Sie doch mal mit der Taschenlampe auf den Tritt.
Ist da nicht zufällig eine kleine goldschimmernde Schraube mit einem Torxkopf? Diese unscheinbare Schraube wäre der ideale Punkt, von wo aus der Taschenlampenkopf in Richtung Streichholz leuchten könnte.
Was heißt hier wäre, sollte, müsste? Tun Sie es. Legen Sie die angeknipste Lampe hin. Richten Sie sie aus.
Okay. Gnomon steht, Lampe strahlt. Und Sie? Was erklären Sie jetzt, wenn jemand vorbeikommt und etwas staunt ob des komischen Tuns? Wir halten weder Casanova noch den Schuhbindetrick für glaubwürdige Ausreden. Und zur Wahrheit, der Geisterforschungsgeschichte mögen wir auch nicht raten. Bernhard vor seinen Toren zwei relativ reputierte Irrenanstalten in einer gesunden Konkurrenz zueinander. Beide durchaus interessiert an etwas speziellen Fällen. Wir raten zu einer Konversation in exotischen Sprachen.
Mandarin oder Bajuwarisch.
Da wird's relativ schnell mal ruhig auf der Gastgeberseite.
Kommen Sie, wir wollen uns keine voreiligen Sorgen machen und gehen wieder hinunter zum Streichholz. Nachschauen, wie das Lampenlicht auf dessen Köpfchen trifft und dieses seinen Schatten wirft.
Was entdeckt? Nichts Schriftliches zu sehen? Experiment klappt nicht? Moment, wir spielen Ihnen hier etwas Zusatzzeit ein, bleiben selbst aber stumm. Damit Sie sich konzentratorisch am Riemen reißen können.
Hat's geklappt?
Oder brauchen Sie noch einen Hint? Einen, wo das Wort Klapper drin vorkommt?
Toll gemacht.
Sie haben also die Klappe entdeckt. Tatsächlich, da steht was hinten drauf, aber was das heißen soll? Recht exotische Sache. Wohl nicht mal Bajuwarisch oder Mandarin. Sechs Buchstaben, eine davon sogar als Doppelnennung. Das soll ein Hinweis sein? Kann man mit diesem Ergebnis jemanden ausschließen auf der Shortlist? Mit dieser Nummer ist noch kein einziger raus.
Experiment ist voll misslungen. Abbauen, Klappe zurückklappern, Gnomon rückbauen.
Achtung, das Streichholz kommt gleich nochmal zum Einsatz. Aber der Kaugummi? Am besten zurück in den Mund. Wissenschaftliche Untersuchungen haben auch ergeben, dass Kaugummikauen ebenfalls gut für den Frustabbau ist. Und was nehmen wir von unserem ersten Experiment mit? Drei der insgesamt sechs hier vorgefundenen Buchstaben. Als erstes kicken wir die Doppelnennung raus. Da haben wir nur noch fünf. Die fünf verbleibenden setzen wir in alphabetische Reihenfolge und von denen merken wir uns die ersten drei. Alles klar? Oder ich mache noch ein Beispiel. Hier ist das gefundene Wort Wasser. Dann würden wir zuerst eines der beiden S rauskicken, hätten noch W-A-S-E-R, setzten die Buchstaben in alphabetisch richtige Reihenfolge, A-E-R-S-W, und nehmen davon die drei ersten, also A-E-R. A-E-R würden wir uns merken, so einfach ist das eigentlich.
Wir steigen wieder etwas hoch, aber nur bis zum gusseisernen Meteorwasser-Entwässerungsrohr rechter Hand.
Wo wir auch schon waren. Schaut euch mal das Mauerstück gleich daneben an. So sieht steingewordene Panik aus. Wenn man wüsste, was, warum hier mal offensichtlich notfallmäßig und wohl kaum mit einer Baubewilligung eingemauert worden ist. Ob die Verbauung überhaupt ihren Zweck erfüllt? Die rechte obere Ecke, was soll der Pfusch? Würde man mit der Hand hineinfahren? Nein, tun Sie es nicht. Wir sind nicht da, um Spinnen zu vergraulen, sondern das Grauen auszuloten. Würde man was oben in den Hohlraum reinstecken? Man würde staunen, wie weit sich da klandestine Hohlräume erstrecken.
Machen Sie was anderes. Stecken Sie Ihr Zündhölzchen in das kleine Dübelloch, welches sich in dem Sandsteinquerbalken eben dem sogenannten Tür- oder Fenstersturz befindet.
Sie haben es bereits entdeckt, das Dübelloch. Nicht ganz mittig, eher etwas rechts, genau richtig in der Größe, damit ein Streichholz hineinpasst. Arbeiten Sie bitte hier nicht für die Ewigkeit. Denken Sie an die Forschenden nach Ihnen, welche die Übungsanlage auch funktionierend vorfinden möchten. Also Streichholz nur locker ins Loch stecken. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, nochmal mit dem doch mittlerweile etwas unhygienischen Kaugummi.
Wenn Sie denn vielleicht prophylaktisch, präventiv den hier doch kurz herunterschlucken möchten.
Jetzt kommt wieder die unten vorbereitete Messschnur ins Spiel. Gott sei Dank. Wir glaubten einen Moment lang, sie hänge noch unten an Manschette und Ringschraube.
Das Schnurende mit dem Auge drin kommt hier über den Streichholzkopf.
Jetzt spannen Sie sorgfältig die Schnur und peilen. Richtig, peilen Sie über die sattsam berüchtigten 7 Schuh und 45 Linien.
Aber in welche Richtung?
Sicher nicht zu den Sternen, eher in die entgegengesetzte Richtung, einfach dorthin, wo die definierte Wirklänge der Messschnur auf Aussagekräftiges trifft. In welchem Peilwinkel?
Nach dem Winkel fragt hier niemand. Der ist vollkommen egal. Zirkeln Sie etwas mit sanft angespannter Schnur, wie bereits gesagt, eher bodennah als in Sphärenrichtung.
Haben Sie ein mögliches explizites Ziel entdeckt? Schauen Sie selbst, wie genau die Entfernung stimmt. So schön liegt sie in der Mitte zwischen den beiden Markierungsschleifchen. Sie? Ja, überraschenderweise eine Ziffer und kein Buchstabe. Erst noch flankiert von 2 weiteren Ziffern, eine davor und eine dahinter. Bravo, das erste eindeutige Experiment.
Merken Sie sich hier bitte die ganze dreistellige Zahl. Achtung, wir wollen wieder ein paar Stufen weiter nach oben.
Nächster Forschungsschwerpunkt ist die Treppenostseite. Also weiterhin rechts in der Perspektive der Treppen hinaufsteigenden. Anvisiert wird die übernächste Tür. Nein, Es ist nicht der Briefkasten der Familie Uffenast.
Bitte noch ein paar Tritte weiter hinauf und den Blick in die Höhe gerichtet. Wir interessieren uns nicht für die Decke, aber für die einfache Holztür. Schon eher auffällig hoch oben und zudem etwas unpraktisch platziert.
Hier wird trotzdem unser nächster Versuch stattfinden. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob Sie vor der richtigen Tür stehen. Warte, ich mache Ihnen schnell den Geochecker. Die recht schlichte Tür, welche wir meinen, ist Fachwerk gerahmt und das Türblatt ist aus 9 einzelnen Längspanelen. Die Abmessungen betragen in etwa...
Lassen wir das zur Abwechslung mal mit den Schuhen und Linien. Sie sind richtig. Experiment Nummer 3.
Ich gebe Ihnen Kontext und Rahmenbedingungen der Übungsanlage durch, während Sie in aller Ruhe sich den Magneten, Ihr einziges hier benötigte Werkzeug, für diesen Posten hervorsuchen. Nehmen Sie bitte nochmal kurz Abstand von der Mauer mit dem einfachen Holztor, einfach des Überblicks halber. Sehen Sie unterhalb besagter Türe das rote Backsteinbruchstück in der Steinmauer? Etwa faustgroß, etwas herausschauend. Wiederum etwa 3 bis 4 Fuß über Boden. Genau. Stellen Sie sich vor, dieser rote Stein stelle eine ebenfalls knallrote Säufernase dar. Glauben Sie nicht auch mit etwas gutem Willen darüber so etwas wie 2 schattige Augenhöhlen zu erkennen? Gar eine vage, geisterhafte Silhouette? Alles nur Zufall? Was meinen Sie? Oder eben doch eine paranormale Visualisierung psychokinetischen Ursprungs? Die Episode dahinter ist historisch verbürgt, handelt von einem gewissen Herrn Theobald Wein oder Wienzäpflin, späterer Pfarrherr zu Ketzers, Nomen est Omen. Studiosus Wienzäpflin soll eben schriftlichen Überlieferungen nach am 25. Mai des Jahres 1654 auf der Münsterplattform oben einen gewaltigen Absturz gehabt haben. Wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Ein doppelter Absturz. Stockbesoffen soll er oben auf seinem Gaul unterwegs gewesen sein. Einzelne allerdings heute kaum mehr zu überprüfende Quellen berichten, besagter Gaul sei weiß und blind gewesen. Sei es drum. Oben auf der Münsterplattform habe der Volltrunkene die Kontrolle über den Gaul verloren und sei über die Plattformmauer hinausgestürzt. Dabei sei ihm gar nicht so viel passiert, denn erstens war die Mauer damals noch nicht so hoch wie heute und zweitens sei er bloß in die Gartenbeete des Chorherrenstifts geplumpst, also keinen 35 Meter Sturzflug hinunter zu den verrufenen Bordellen und Badhäusern des Herrn Giacomo Casanova. Solches suggeriert zwar die Gedenktafel in vornehmster T5-Lage vorn an der Plattformbrüstung, aber nicht nur der Frauenheld aus Venedig arbeitete mit viel Imponiergehabe an einer leicht überhöhten, nicht immer zu 100% faktengestützten Biografie, auch unser Student wusste sein Missgeschick geschickt der Nachwelt zu verkaufen. Wer will, kann im Nachgang des Caches die Tafel besichtigen gehen. Sie ist vorn mitten in der Mauer mit bester Aussicht auf Alpen und Aare und dort kaum zu verfehlen. Aber wie gesagt, Weinzäpflin sei bloß mit einem Beinbruch aus der Sache herausgekommen. Gut möglich, dass er sich den sogar erst hier zugezogen hat. Als er durch dieses Tor vom Stiftsgärtlein wieder zurück in eine breitere Öffentlichkeit klettern wollte. Die Kombination eher ungewohnt hoch eingebaute Tür, / Schummerbeleuchtung, ist schon etwas tückisch. Zudem verweist das auch heute noch fehlende Stück Sandsteinplatte als Mauerabschluss auf eine bereits länger vorhandene Stolperfalle. Ja, schnell ist was passiert, ein klarer Fall fürs Ordnungsamt, wenn es sowas bei uns in der Schweiz gäbe.
Zurück zu unserem Werkzeug.
Wir wollen paranormale Magnetismen aufspüren. Den Quereinsteiger in unserer Shortlist einkreisen, einordnen. Scharlatan oder scharfer Kandidat.
Sensationelle Visualisierung oder fadenscheiniges Hirngespinst? Das sind die Fragestellungen, die uns umtreiben.
Haben Sie den Magneten dicht über den roten Backsteinrest und beginnen Sie mit vorsichtigen Kreisbewegungen. Immer schön dicht über der Oberfläche, aber trotzdem berührungsfrei. Bitte keine Turnübungen. Unsere Kreise sind momentan bloß etwa Untertassen groß. Wir selbst, aber ganz locker dabei, nehmen jede magnetistische Abweichung wahr. Sieht da was? Stößt was ab?
Unsere Kreise sind jetzt etwa Suppenschüssel groß. Sachte den Suchradius wieder etwas einengen.
Doch, da ist doch was. Oder doch nicht? Haben wir uns entschieden?
Wir notieren uns ein Y für Yes, wenn wir eindeutige magnetische Aberrationen wahrgenommen haben. Ein N für Null, Nichts oder Niete.
Wenn wir nichts Besonderes wahrgenommen haben, sich Weinzäpfchen definitiv als feinstofflicher Hallodri outet.
Neu mit einem Y oder einem N in unseren Forschungsergebnissen geht's weiter aufwärts. Richten Sie an der Innenseite der Treppenkurve den Blick in die Höhe zum feuerverzinkten Eisengitter oben bei der Treppendecke.
Sichtbare Arachnide-Aktivitäten? Sie brauchen hier rein gar nichts zu protokollieren, nur zur Kenntnis nehmen. Eine diesbezügliche Absenz von darauf deutenden Weben und Gespinsten kann übrigens mehrere Gründe haben. Falsche Jahreszeit, tiefes Materialisationslevel ektoplasmatischer Konvulsionen oder schlicht ein kürzlicher Kontrollgang des städtischen Pflege-, Unterhalts- und Sozialdiensts Pinto. Noch steht die letzte Experimentierstation aus.
Wir orientieren uns an der linken Seite, noch sind wir auf den Holztritten, aber über uns bereits das frisch renovierte Reservesitzungszimmer des Amts für Landwirtschaft.
Warum sitzen bei uns die langweiligsten Verwaltungen in den lauschigsten Logen? Aber wir konzentrieren uns auf jenen markanten Sims, der aus der Westwand ragt. Gerade recht, dass man in dunkler Nacht vielleicht eine Laterne darauf platzieren konnte.
Von dem Sims aus richten wir unseren Blick an die gegenüberliegende Wand. Weiß verputzt, eventuell mit Graffitis vertagt, aber mit einer deutlichen senkrechten Aussparung.
Dahinter der nackte senkrechte Balken. Ein tragendes Element. Ebenfalls in schon auf der Treppe hier gesehener Riegbauweise. Um genau dieses Holzstück geht es. So unspektakulär er aussieht, der Pfosten erzählt von den grausamsten Kapiteln, die diese Stadt durchlaufen hat. Noch drastischer berichtet der Dichter Jeremias Gotthelf davon. Nicht in einer seiner Bauernsoaps, sondern in einer bildgewaltigen Novelle erzählt er, wie der schwarze Tod durchs Land zog, die Pest. Anlass dazu ist genauso ein Balken, das Fachwort heißt Bystal, B-Y-S-T-A-L. Eben eine Stütze, vorzugsweise zwischen zwei eng beieinander liegenden Fenstern, so ein Bystal, ist in seiner Novelle Ausgangspunkt von Geschichte und Seuche gewesen. Es sei Brauch gewesen, in neu errichteten Häusern in eben so ein Bistal ein Loch hineinzubohren, das Böse dort hineinzubannen und mit einem Holzzapfen sicher zu vertropfen. Ja, treten Sie nur näher hinzu. Jetzt fällt's Ihnen auch auf, oder? 1628 wütete die letzte große Pestepidemie in der Stadt Bern. 2500 Seelen, ein Drittel der Bevölkerung, sei der Seuche anheimgefallen. Dann erst sei Ruhe eingekehrt, die Pest gebannt, der Zapfen drauf.
Pfoten weg, mit sowas spielt man nicht.
Bewahre, kannst ja selbst bei Gottes nachlesen. Es findet sich immer einer, der nichts Besseres zu tun hat, als seine Nase in jeden geheimnisvollen Winkel zu stecken. Gerade in Kescherkreisen eine leidige Sünde. Darum nochmal Hände weg. Der Verschluss ist übrigens im Schicksalswinter von 1666-67 da drauf geblieben, damals als die letzte große Pestwelle durch Europa raste. Allein in London fielen hier 70.000 Menschen zum Opfer. In Bern ahnte man bereits das tödliche Geheimnis, traf Vorkehrungen. Einen einzigen Pesttodesfall vermelden die Annalen aus dieser Zeit.
Wir, moralisch gefestigt und gestärkt durch unsere bisherigen eher weniger als mehr erfolgreichen Messerfahrungen, handeln hier vorbildlich präventiv.
Gesetzter Fall. Es käme einer und entfernte den Zapfen. Welchen Durchmesser müsste der Ersatzstöpsel haben? Nein, es ist keine gute Idee, runterzurennen und an dortigen Kupferrohren und Ringschrauben nochmal Maß zu nehmen. Nachbauender Schreiner möchte präzisere Angaben. Aber auch hier kennt die praktisch ausgerichtete geisterforschende Gesellschaft den Königsweg.
Zücken Sie Ihr Portemonnaie und wählen Sie aus dem einheimischen Münzsatz.
Also keine aktuellen Euros, Pfund, Dollar oder Drachmen.
Wählen Sie aus dem regulären Release der Eidgenössischen Münzprägeanstalt dasjenige Geldstück aus, das von der Größe her den richtigen Durchmesser hat zum Wiederverschluss der Seuchenöffnung.
Kurz, welche Münze passt schön ins Bohrloch? Auf der Münze steht eine Zahl, deren zwei sogar. Eines ist eine vierstellige, die interessiert in unserem Fall nicht. Es handelt sich bloß um das Prägejahr.
Merken Sie sich zu Experiment 4 die andere Zahl, die etwas fetter draufgeschriebene.
Uff.
Warten Sie noch kurz mit Aufschnaufen. Wir sind noch nicht ganz fertig, brauchen zur Zahl noch einen Buchstaben.
Frage dazu. Welches ist wohl das Tier, das Gotthelf in seiner Novelle in dem kleinen Loch im Bistall literarisch gebannt hat? Ja, da rächt es sich jetzt am Ende schon halt ein bisschen, dass Sie sich damals nur für Geografie interessiert haben. Soll Ihnen eine Lehre sein. Aber kurz vor Torschluss lassen wir Sie nicht hängen.
Wir suchen den letzten Buchstaben eines in unserem Fall schwarzen Tieres.
Somit ist bereits die größte Fehlerquelle vom Tisch. Oder hier korrekterweise raus aus dem Bohrloch. Gesucht ist nicht ein S, abgeleitet von Yersinia pestis, denn Bakterien kommen immer in fantasievoll eingefärbten Beispielen um das Publikum, sind also nicht schwarz. Ebenso wenig ist es ein S von Rattus norvegicus, anderes Tier, anderer Buchstabe, zuhören. Wir fragen nach dem letzten, nicht dem ersten. Das Vieh trägt sowohl in Deutsch als auch Berndeutsch den gleichen Buchstaben am Wortende, ebenso in Französisch, nicht aber in Englisch. Dort sitzt er an zweithintester Stelle und zudem wurde das Vieh bereits zweimal auf der Führung erwähnt und kommt später en passant dann noch kurz ein drittes Mal vor.
Nochmal. Wir suchen zu Experiment oder Aufgabe 4 die Zahl auf der richtigen Münze und den letzten Buchstaben des literarisch gebannten todbringenden Tieres, das unter den Zapfen sitzt. Sie können jetzt gerne wieder ans Tageslicht zurück.
Machen Sie es sich in der Nähe bequem. Entfernen Sie sich aber noch nicht zu weit weg. Wir schicken Sie im Anschluss dann nochmal kurz runter zu einem Fotoshooting, aber wirklich nur ganz kurz. Vorher hören Sie sich doch noch den kurzen dritten Teil des Hörbildes an mit dem Untertitel Der Weg zum Foundlock.
Also bis später.